das meinem Alter nicht zuträglich. So, Open Topic, Summer Celebration. Den Predigttext hast du gerade schon gehört. Psalm 95. Psalm 95. Untertitel gegeben habe ich Wege oder der Weg zum Lobpreis, The Way to Worship. Wir lesen gleich nochmal in einer anderen Übersetzung. Die Dora hat ihn gelesen, Neue Genfer Übersetzung. Wir lesen ihn dann in der, also kommt hier an der Folie, Hoffnung für alle oder die New International Version auf Englisch. Das ist so ein kleiner Tipp, mit der Bibel arbeiten oder du musst noch nicht mal arbeiten, dich von der Bibel auch inspirieren zu lassen. Ist immer gut, verschiedene Übersetzungen zu lesen. Hier haben wir heute eben zwei deutsche, eine englische und so weiter und so weiter. Der Psalm 95 beginnt in der Version, in der wir es jetzt gleich lesen werden, mit dem Wort kommt. Plural von kommen. Kommt. Eine Aufforderung. Der steht so ein bisschen, 95, 150 Psalmen, also so nicht ganz in der Mitte, aber irgendwo so verliert sich im Mittelfeld. Also in der Bundesliga wird man sagen, sind irgendwo im Niemandsland der Bundesliga gelandet. Und dieser Psalm 95, also so Niemandsland, weiß nicht, also so mittendrin, ist erstaunlicherweise, bei der Vorbereitung habe ich das dann so nachgelesen, ist ein relativ wichtiger Psalm für Worship, für Anbetung, für Lobpreis. Auf Lateinisch genannt nach dem Wort kommt, venite. In der jüdischen Liturgie wird er sehr häufig am Sabbat verwendet. Die frühe Christenheit hat ihn verwendet, also findet sich in Kirchenbüchern, sage ich mal, des 3., des 4. Jahrhunderts schon und sehr viel verwendet worden in Klöstern von Nonnen, von Mönchen für die regelmäßigen Gebete. So, Anbetung, Worship, Lobpreis, vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, okay, das ist heute was für Fortgeschrittene, ich will mich eigentlich nur mal orientieren, was das so auf sich hat, so mit Jesus, christlichen Glauben. Bleib mal da, das betrifft uns alle, das ist also nicht nur etwas für Fortgeschrittene. Auf der nächsten Folie habe ich dir so drei Schlagworte hingeknallt. Gefühle, Wille, Verstand. Und das ist das, was der Psalm uns lehrt, was der uns rüberbringt an Information, auch an Richtschnur für Worship. Worship ist nicht nur Gefühl, Worship ist auch Wille, Worship ist auch Verstand. Auch das, was wir jetzt machen, hier redet einer, das ist in dem Fall ich, und du hörst zu, auch das ist Teil von Anbetung. Und letztlich geht das noch viel weiter, was die Techniker da hinten machen. Oder wir kriegen in der Früh immer ein wunderschönes Frühstück gezaubert hier. Oder wenn du sagst, ich putze die Klos, dann ist das Teil der Anbetung, weil das machst du, um Gott zu verherrlichen. Ja, tatsächlich. Gefühle, Wille, Verstand. Anbetung, Worship hat diese drei Bestandteile. Und jetzt lesen wir den Text nochmal in einer anderen Übersetzung, einfach, dass der noch ein bisschen geläufiger wird für dich und mich. Kommt, venite, kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei, denn er ist unser starker Helfer. Wir treten vor ihn mit unserem Dank, wir ehren ihn mit unseren Liedern. Denn der Herr ist der höchste Gott, der große König über alle Götter. In seiner Gewalt sind die Tiefen der Erde und ihm gehören die Gipfel der Berge. Das Meer gehört ihm. Er hat es gemacht und auch das Land. Er hat es geformt. Kommt und verneigt euch, werft euch nieder. Geht auf die Knie und betet ihn an, ihn, den Herrn, unseren Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er sorgt für uns wie ein Hirte. Er leitet uns wie eine Herde. Heute gilt es. Hört, was er euch sagt. Seid doch nicht so starrsinnig wie eure Vorfahren damals in Meribah oder an dem Tag von Massa in der Wüste. Sie haben mich dort herausgefordert. Mich haben sie auf die Probe gestellt und hatten doch meine Taten selber gesehen. Angewidert haben sie mich, die ganze Generation. 40 lange Jahre. Schließlich musste ich mir sagen, alles, was Sie wollen, ist verkehrt. Nach meinem Willen haben Sie nie gefragt. Darum habe ich geschworen in meinem Zorn, niemals werden Sie das Land betreten, wo ich Ihnen Ruhe geben wollte. Das ist der Psalm, 11 Verse, schön kurz, passt auch gut für eine Predigt. Das Ganze geht um Worship, kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen mit Freudenschrei, kommt und betet ihn an. Damit geht das los und, wie ich gerade gesagt habe, in den Liturgien im jüdischen oder auch im kirchlichen, im Klosterbereich ist das ein zentraler Bestandteil von Anbetungsgottesdiensten. Das Wort Worship, was wir hier so gern verwenden, so ein bisschen so denglisch alles, wir haben eine Celebration, wir haben keinen Gottesdienst, heißt ja auch ICF. Was heißt das eigentlich oder was heißt Lobpreis? Muss ich es noch loswerden? Das Wort Worship, Englisch, als ich das erste Mal hörte, war ich so Mitte 20, gerade noch Student, ganz kurz erst bekehrt, da hatte ich noch keine Ahnung so von christlichen Jargon. Ich saß in es war eine größere Gruppe. Wurde Englisch gesprochen und die redeten immer von Worship. Also so habe ich es verstanden. Ich kannte das Wort Worship schlicht nicht. Worship und das Kriegsschiff. Ich habe halt meinen Mund. Kennst du vielleicht auch alle blicken durch, bloß du hast wohl sicher wieder keine Ahnung. Also ich habe mal lieber meinen Mund gehalten. Ich habe dann irgendwann schon gemerkt, da gibt es noch ein anderes Wort, das so ähnlich heißt. Also es hat nichts mit Kriegsschiff zu tun. Das Wort Worship kommt, ist eine Zusammensetzung aus dem Altenglischen von worth-ship. Worth, also ein Wert, etwas Wertvolles und ship jetzt nicht nur im Sinn von Schiff, sondern verschiffen, liefern, shipment, also etwas Wertvolles anliefern. Wenn du auf eine Amazon-Lieferung wartest, ich habe mir gestern einen Staubsauger gekauft, der wird jemand dann angeliefert, der ist halt nicht ganz so wertvoll, ne? Aber das ist, dass etwas Wertvolles wird gebracht. Oder denkt man im biblischen Kontext an die Geschenke, die die heiligen drei Könige dem neugeborenen Jesuskind bringen. Das wäre sowas im Deutschen. Auch das Wort Lobpreis, also Worship und Lobpreis sind in den Muttersprachen eindeutig christlich besetzt. Lobpreis, da steckt das auch drin. Lob, ich lobe dich, ich mache dir ein Kompliment, das ist was Positives. Und Preis, ja, was kostet das? Das ist mir zu teuer. Ja, das ist es. Da ist ein Wert da. Das Wort Lobpreis und Worship bringt Wert zum Ausdruck. Und Worship eigentlich noch besser als bei uns das Wort Lobpreis. Dieses auch, kann man sogar nicht sagen, auch Worship. Ich bringe dir etwas Wertvolles. Ein Stück Gold, ein Staubsauger, such dir aus, was Wertvolles. Und Lobpreis, ich lobe dich. Also auch da ist eine Beziehung da, verbunden mit etwas Wertvollem. Bisschen anders im hier hebräischen Original, Altes Testament, wo wir sind, oder auch im Neuen Testament im Altgriechischen. Die Worte da, Schacha bzw. Proskuneo, die heißen wörtlich, also Schacha, das Hebräische, heißt eigentlich niederknien, sich verbeugen. Also das ist eine Art von, das Wort hören wir nicht so gern, ist es aber Unterwerfung. Du verbeugst dich vor jemandem. Das ist eigentlich das Wort, was hier steht. Lasst uns anbeten im Psalm 95. Und am besten gefällt mir das altgriechische Wort, musst du natürlich merken, proskuneo. Das heißt, wird auch gern übersetzt mit sich niederwerfen, aber eigentlich heißt das, sich küssend zu jemand hinbeugen. Also du kennst das vielleicht, so küsst die Hand, gnädige Frau, und dann macht ihr den Diener, und dann küsst du die Hand, oder auch nicht, ne? So, das ist dann verweltlicht, oder auch, das Erste, was mir eingefallen ist, wenn ein Vater, wenn eine Mutter das kleine Kind küsst, da ist Emotion dann auch drin, beim Kuss sowieso, ne? Also das ist unglaublich vielfältig, was in diesem Worship drin steht. Also bleiben wir bei dem, weil wir das hier häufig verwenden, Worship, Worth-ship, etwas, was mir wertvoll ist und was ich weitergebe. Das ist Worship, das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Und wir haben, war gerade in der Folie schon, es sind drei, also diese drei Bereiche, Emotion, also Gefühle, Wille, Verstand. Hier sind drei Aufrufe drin. Ich lese nochmal kurz, das beginnt ganz am Anfang. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei. Schrei, ja gut, gestern beim Club, da haben sie dann das Schreien irgendwann aufgegeben nach 04. Das sind Emotionen. Das sind freudige Emotionen. Okay? Ist ja klar. Jauchzen, singen, das sind freudige Emotionen. Auch verbunden mit einer, also nicht nur ich singe so in meiner Badewanne vor mich hin, sondern da heißt es dann weiter, jauchzt vor dem Herrn. Im Original, wir wollen vor, wir, Plural, komme ich gleich nochmal drauf, wir wollen vor sein Angesicht kommen. Jetzt schauen wir meine Frau an. Mit meiner Frau habe ich kein Problem, Minuten, vielleicht Stunden lang in die Augen zu schauen. Weil wir ein gewisses Näheverhältnis zueinander haben. In der U-Bahn, wenn ich meinem Gegenüber in die Augen schauen würde, dann das wäre komisch. Wenn du jemand von Angesicht zu, also ich meine Fred, von Angesicht zu Angesicht, ne? Jetzt haben wir eine Beziehung, die uns für diese 30 Sekunden, wo du jetzt meinen Blick aushalten musst, von allen anderen unterscheidet. Vor sein Angesicht kommen, das ist eine Beziehung. Also ich blende nicht nur einfach in der Gegend rum, sondern ich bringe meine Freude zu einer Person, zu Gott. Dann, das war dann die nächste Folie, kommt und verneigt euch, werft euch nieder, in der Hoffnung für alle Übersetzung. Hier haben wir das, dieses sich niederwerfen. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, entweder ich lasse dich stolpern, dann liegst du auch flach, oder du machst es freiwillig, das ist der Wille. Das ist der Wille, dass ich anerkenne, da ist jemand höher gestellt als ich. Ich verneige mich, ich gebe dir Ehre, ich entbiete dir meinen Respekt. Oder eben, das dann kennen wir so aus Filmen, die so aus dem alten Orient oder dem alten Rom, die sich dann flach auf den Boden hinwerfen. Habe ich überlegt, flach auf den Boden hinwerfen, ich habe eine helle Hose an, also, ist das hier aber dreckig, ja, mache ich es aber nicht. Ne? So, sondern was ist mir da wichtig? Auch im Zusammenhang dann mit, was ist mir wertvoll? Auch ein Bestandteil der Anbetung, des Worship, dass ich bereit bin, dass ich freiwillig mich jemandem unterordne, nämlich dem allmächtigen Gott. Und dann schließlich, das im Vers 8, war dann auch eine Folie, heute gilt es, hört, was er euch sagt. Ah, super, danke, Miguel. Hört, was er euch sagt. Wenn ich etwas höre, dann muss ich das aufnehmen. Oder wie hier, du musst es lesen, musst mir zuhören. Das heißt, du musst deinen Verstand gebrauchen. Gefühl, ich singe, ich freue mich oder auch ich weine, das ist ein Gefühl. Ich verbeuge mich, ich werfe mich nieder, das mache ich freiwillig, das ist der Wille. Ich höre zu, auch ich gehorche, das geht dann auch Richtung Wille. Aber ich muss das erstmal verarbeiten. Wenn du mir eine Weisung gibst, sagen wir mal, du wärst meine Chefin, mein Chef und sagst, geh mal da und dorthin, geh zum Kunden, mach dies und das oder räum mal endlich da die Spülmaschine aus oder solche Sachen, dann muss ich das hören, das muss ich intellektuell verarbeiten. Das ist bei Männern mit Spülmaschine ausräumen vielleicht ein bisschen schwierig. Es geht dann irgendwann doch. Aber na, also da ist ein intellektueller Prozess dazu. Diese drei Sachen gehören zum Worship dazu. Das sagt uns die Bibel. Es ist also nicht nur, ich gebrauche das Wort jetzt bewusst, so happy-clappy und ist immer alle total gut drauf, sondern das ist deutlich mehr. So, und jetzt für die unter uns, die sagen, oh meine Güte, das ist was für die Fortgeschrittenen. Nein, das ist nicht eine zusätzliche Last, die dann die Frommen auferlegen. Jetzt muss ich also Bibel lesen, dann um 5.30 Uhr aufstehen und dann irgendwie stille Zeit oder noch Worship und dann ich bin doch eh heiser und habe keinen Bock und der Club hat gestern verloren, da ist mir eh nicht nach Anbetung zumute oder so. Das ist keine zusätzliche Last, irgendwas, was noch obendrauf kommt. Sondern, es waren die Verse 3 und 7, denn der Herr ist der höchste Gott, der große König, denn er ist unser Gott. Worship ist nichts anderes, also nicht irgendwie so eine besondere fromme Aufwärmübung, dass es flutscht mit keine Ahnung was, sondern Ausdruck der Realität, das was ist. Punkt. Denn der Herr ist der größte Gott. Er hat das Meer geschaffen, hatte Dora gelesen, ich habe es dann auch gelesen in dieser anderen Übersetzung. Das Meer in der Antike, als das geschrieben wurde, das war so das Sinnbild von dem, was nicht kontrollierbar ist. Nein, kennst du ja vielleicht auch, du stehst da am Wasser oder fährst mit der Fähre oder je kleiner das Boot, desto schlimmer und fährst dann da und guckst und ist aber ganz schön tief und die Wellen gehen und so weiter und so weiter. Du weißt nicht, was da unten ist, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, wie das Wetter umschlägt. Hollywood nimmt das gerne. Jason Statham, da hat es wieder The Deep und wie diese ganzen Filme so heißen, wo dann die Krake kommt oder irgendwas und alle in die Tiefe zieht. Haben wir heute immer noch so ein bisschen. Und hier sagt der Psalm so ganz trocken, Gott hat das Meer geschaffen. Zack, so. Ich zünde eine Kerze an und Gott hat das Meer geschaffen. Na, das sind schon ein bisschen Unterschiede. Das Meer gehört ihm. Gott ist der Allmächtige. Und dann ist es nur fast schon physikalisch zwingend, dass man sagt, ja klar, bete ich den an. Schönes Beispiel für diesen Zusammenklang. Ist auch eine Art von Dreieinigkeit. Gefühle, Wille, Verstand habe ich in der Vorbereitung in einer anderen Predigt gehört von Tim Keller, der leider letztes Jahr verstorben ist. Pastor einer Gemeinde in New York, der hat folgende kleine Geschichte erzählt, die fand ich einfach gut. Das ist eine Frau, die hat irgendwann von ihrer Mutter so eine Brosche geerbt. Die liegt halt da im Flur in der zweiten Schublade von oben, neben dem Kellerschlüssel. Da liegt die, oder wahrscheinlich so ein eher so, also da in der Schmuckschatulle, aber irgendwo, meine Güte, ist halt, ja, weiß ich nicht, ne? Liegt da rum und dann ist sie mal weg, dann ist sie wieder da und irgendwann sagt die Frau, hey, das will ich sie vielleicht doch mal schätzen lassen. Ich gehe mal zum Juwelier, mal schauen, was das Ding überhaupt wert ist, weil ich habe es von meiner Mutter, die hat es von ihrer Mutter und so weiter und so weiter. Geht also dann zum Juwelier mit dieser Brosche und der nimmt dann diese Ding, also apropos Brille, ne, also dann mit dem Superdioptrien dieses Ding da ins Auge und guckt und guckt und guckt und guckt, nimmt dann dieses Ding wieder raus, atmet schwer, hat Schweiß auf der Stirn, weil er gemerkt hat, diese Brosche, die ist von einer Art, von einer Kunstfertigkeit, die seit Jahrhunderten verloren ist, das kann heute keiner mehr. Sowas gibt es gar nicht mehr. Das Ding ist preislich. Das kann man gar nicht schätzen. So wertvoll ist das. So einzigartig ist das. Das sagte dann auch der Frau, nachdem er einigermaßen wieder zu sich gekommen ist. Die Frau nimmt die Brosche. Jetzt, also vorher hat sie irgendwie eine Handtasche gehabt. Jetzt wird die dann ganz sorgfältig eingewickelt und so. Und die Handtasche ganz mit. Und geht dann mit der Brosche wieder nicht nach Hause, sondern vielleicht zur Bank und eröffnet gleich ein Schließfach, wie auch immer. Ich fand das Beispiel sehr, sehr schön, weil hier alles zusammenkommt. Du hast zunächst diesen Juwelier, der schlicht mit seinem Know-how, mit seinem beruflichen Know-how, mit seinem Verstand bemerkt, was diese Brosche tatsächlich wert ist. Beziehungsweise er weiß dann nur, ich kann die gar nicht schätzen, weil die ist unbezahlbar. Diese Brosche, das ist zunächst, also in dieser Reihenfolge wäre es hier, der beginnt mit dem Verstand. Dann gibt er diese Information an die Frau, die versteht das auch Verstand. Ja, und dann, oder stell dir vor, du wärst diese Frau. Gehst halt hin mit der Brosche, ja, schau, vielleicht ein paar hundert Euro und irgendwie so. Und kommst dann wieder raus von dem Juwelier und sagst, das, dreistellige Millionen im Betrag, keine Ahnung, was die wert ist, ne? Überleg dir mal, was das mit deinem Leben macht. Vielleicht leicht ist dir es doch eine Eigentumswohnung oder fährst in Urlaub oder machst eine Riesenspende an das Rote Kreuz, an verfolgte Christen, wie auch immer. Was das mit deinem Leben macht, na? Kündigst deinen Job oder weiß ich nicht, irgend sowas. Ne? Gib dir das mal. Du hast so eine Brosche, die unbezahlbar ist. Da dreht sich dann doch dein Leben so ein bisschen um diesen unglaublich wertvollen Schatz. Und Stichwort Schatz, Herr der Ringe, das ist dann das Negativbeispiel. Ich teste es mal eure Alte. Wer kennt es noch? Smeagol, mein Schatz, my precious. Na? auch ein sehr wertvoll, auch ein Goldstück, ein Goldring. Und auch dessen Leben dreht sich komplett um diesen Ring. Im Negativen, der bringt Leute dafür um. Wie er aussieht, wer den Film gesehen hat, weiß, wie hässlich der aussieht. Also was dieser Ring mit ihm macht, das ist das Negativbeispiel. Das Positivbeispiel, was Tim Keller da gebracht hat, finde ich viel besser mit dieser wertvollen Brosche. Und jetzt sind wir richtig im Anfängerkurs, also nichts für Fortgeschrittene hier. Oder nicht nur. Worship ist eben nicht nur, ja, eine zusätzliche Last. Oh, aber das Lied kenne ich jetzt nicht. Da muss ich schon 3 Jahre hier sein, um das Lied richtig zu verstehen oder um das auswendig zu hören. Ich kann ihn überhaupt nicht auswendig und so weiter. Sondern, was sagt die Bibel? Vers 3. Denn der Herr ist der höchste Gott, der große König über alle Götter. Wir hatten eine Predigtserie mal auch über Gott, Götter und so weiter. Da gemeint ist, kann man zumindest sehr, sehr gut so verstehen, Götter im Sinn von, was ist mir wichtig? Was ist dein Schatz, my precious? Was ist das? Jeder betet an, das ist das, was die Bibel sagt. Das kannst du es glauben oder nicht, das ist das, was die Bibel sagt. Jeder betet an. Es gibt nicht Leute, die beten an und andere, die beten nicht an. Ich würde eher zu denen gehen, ach ja, ihr macht mal und ich mache mein Ding und dann noch ein Cappuccino bitte und dann habe ich meine Ruhe und so. Jeder betet an. Das ist das, was die Bibel sagt. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wo steht das? Lukas. Was ist das, was für dich das Wichtigste ist im Leben, das Wertvollste? Und das ist eine harte Frage. Denk mal drüber nach oder denkt in einer Kleingruppe drüber nach mit Leuten, denen du vertraust. Und das sind jetzt nicht nur irgendwie bösen Sachen, ich will aber ganz reich werden, wieso eigentlich nicht? Ist nicht verkehrt, reich zu werden. Ne? Oder ich will Erfolg haben, sondern kleines Beispiel von mir, sehr subtil. Was mir sehr wichtig ist, dass ich meine Ruhe habe, vielleicht meinem Alter geschuldet, dann habe ich ganz schnell mein Mittagsschläfchen und so und muss ein bisschen aufgeräumt sein. Das ist alles nicht verkehrt, Ordnung, Ruhe, alles nicht verkehrt. Und ich muss mich ständig hinterfragen, wie wichtig ist mir das? Na, von Margit und mir, unsere Kinder sind lang aus dem Haus. Wenn die kommen, dann freue ich mich, aber dann auch, wie sehr freue ich mich, weil dann also hat unsere Tochter, hat es bei uns 3-4 Tage übernachtet, weil die gerade auf der Durchreise war. Das war dann irgendwie schon anders und dann war ich fast, also... Ja, ich kann nicht sagen, ich war wieder froh, es ist weg, aber es hat irgendwie den geregelten Ablauf durcheinander gebracht. Das ist ein bisschen so, das ist jetzt kein Weltuntergang. Ich erzähle es deswegen, damit es hier einigermaßen transparent rüberkommt und damit du dich auch hinterfragen kannst, was bei dir so dein Ding ist. Und Ruhe und Ordnung sind wichtige Güter. Erfolg haben, ja klar, sollst du Erfolg haben. Du hast ein Start-up, willst du das an die Wand fahren? Natürlich nicht. Oder ich will, dass es meinen Kindern gut, dass meinen Kindern besser geht als mir. Das ist ein wichtiges Gut. Und da reißt du dir hoffentlich den auf dafür. Nur wie wichtig ist das? Und wenn es nicht klappt, geht dann die Welt unter deswegen? Auch aus der Predigt von Tim Keller. Das, was für dich das höchste Gut ist, das beherrscht dich auch. Wer Erfolg haben will, der wird von Erfolg beherrscht. Wer Leuten gefallen will, wird von der Sucht nach Anerkenntnis beherrscht. Wir kennen alle, zumindest aus irgendwelchen mehr oder weniger guten Filmen oder Büchern, so diese Sucht nach Anerkennung, nach Liebe und dann tappt sie oder er in eine falsche Beziehung nach der anderen. Das ist dann so, ja, das darf nicht passieren, da stehe ich drüber, na klar stehst du drüber, aber deswegen auch habe ich dir mein persönliches Beispiel jetzt gebracht mit Ruhe und Ordnung. Sehr wichtige Güter, sehr positive Güter nur. Wie wichtig sind die mir? Was ordne ich dem unter oder was ordne ich dem über? Und der Glaube an Jesus Christus ist eigentlich nichts anderes, als dass ich die Wertskala neu ausrichte. Klingt das fast wie ein Business-Seminar, dass ich die Beziehung zu Gott an die erste Stelle stelle. Machst du das? Das oberste Bedürfnis deines Herzens ist es, anzubeten, egal wen, egal was. Schlicht, so sagt es die Bibel, weil Gott den Menschen für Anbetung geschaffen hat. Von daher, das ist nicht nur was für Fortgeschrittene, die genau wissen, hebe ich jetzt die Hand oder beide und wie bewege ich mich zu irgendeinem Lied und so weiter. Ich kenne den Text auswendig, nee. Sondern was ist für dich das Wichtigste im Leben? Ohne das geht es aber überhaupt nicht. Was ist das Ziel von Worship? Wir haben uns das angeschaut. Was ist Worship? Emotion, Wille, Verstand. Wir haben uns angeschaut, wieso wir worshipen, weil Gott uns so geschaffen hat und wir durch den Sündenfall möglicherweise wahrscheinlich eine Werteskala haben, die so ein bisschen durcheinander ist. Jesus sollte da an erster Stelle stehen und Ruhe und Ordnung und Erfolg und dass ich gut aussehe und so weiter, hat alles seinen Platz, hat alles seine absolute Berechtigung, aber danach. Und was ist das Ziel von Worship? Auch das können wir schön lernen aus diesem Psalm 95. Nicht umsonst ist er in der jüdischen und in der altkirchlichen Liturgie so ein zentraler Bestandteil von Anbetungsgottesdiensten. Drei Sachen, man kann ein paar mehr machen, ich habe mich auf drei jetzt hier mal fokussiert. Erstens Gemeinschaft. In diesem Psalm steht alles im Plural. Michael, machst einfach mal eine Folie weiter, dann haben wir es nämlich schon. Seid doch nicht so starrsinnig. Das ist hier, kommen wir gleich nochmal drauf. Oder diese Eingangsaufforderung, kommt, alles im Plural. Euer Gott, nicht mein Gott, nicht dein Gott. Gemeinschaft. Gemeinsame Anbetung steht neben deiner individuellen Anbetung in deinem stillen Kämmerlein. In der stillen Zeit, wie man so schön fromm sagt. Gemeinsame Anbetung. Auch deswegen haben wir gedacht, ja, das passt, der Psalm 95, hier in einem Event, in dem wir zusammenkommen. Nummer zwei, Wahrheit. Das steht jetzt so nicht direkt drin. Ja, eigentlich schon. Wir sollen gehorchen, wir sollen hört, was er euch sagt. Nehmen wir gleich das hier. Dann kommt hier eine Aussage im Substantiv. Das ist so. Nicht nur ja, oder was ich vorhin gelesen habe, Gott hat das Meer geschaffen. Das ist eine Aussage, die steht da drin. So wie ich sage, jetzt wird es Herbst, wie die Dora gesagt hat, stimmt, wir ziehen uns jetzt auch noch einen Pullover an, weil hier ist es schon ein bisschen kühl. Und also ne, da wird eine Tatsache hingestellt als Wahrheit. Nicht, ja, das könnte man so sehen, und das muss man irgendwie relativieren und halala, sondern das ist so. Gott hat das Meer geschaffen, hat das Land geschaffen, Gott gehört alles, das steht in anderen Psalmen drin, die ganze Welt gehört ihm, dann bete ich ihn an, ist doch klar. Wie anders, geht doch gar nicht anders. Diese Wahrheit als objektive Wahrheit auch glauben mich ihr, das Wort ist ein bisschen hässlich heutzutage, unterwerfen. Wille und Verstand. Und das Dritte, das ist jetzt dieser Text, den wir gerade schon hatten. Heute gilt es, schauen wir uns den nochmal an. Heute gilt es, hört, was er euch sagt, seid doch nicht so starrsinnig wie eure Vorfahren damals in Meriba und so weiter. Und dann damals habe ich geschworen in meinem Zorn, niemals werden sie das Land betreten, wo ich ihnen Ruhe geben wollte. Dieser letzte Teil des Psalms, der ist so bei der Vorbereitung mir dann dazu geschrieben, so wie so ein Partycrasher. Bis dahin ist es, oh, und Anbetung und Freude und dann, bumpf, lass mir es mal schön, die Luft raus. Da gibt es auch einige Ausleger, ist aber die Mindermeinung, die sagt, ah, das sind redaktionell zwei Psalmen irgendwie zusammengefasst. Also die ganz herrschende Ansicht ist die, also wie es die Juden seit Jahrtausenden machen, das ist ein einheitlicher Psalm. Da macht der Psalm uns klar, wie anbetungswürdig Gott ist, wie heilig er ist, wie mächtig er ist, auch wie gefährlich er ist. Diese Worte, die da stehen, Meriba und Massa in der zweiten Zeile, das sind zwei Orte aus der Wanderung der Israeliten in der Wüste ins gelobte Land. Da gab es Streit, so heißen die auch, Meriba heißt Streit, Ärger, Hader, ich hader mit dir, und Massa ist ein Test, ist eine Probe. Kannst du nachlesen im 2. Mose 17, 4. Mose 20, wenn es dich interessiert. Da haben die Israeliten versagt. Deswegen kam die Generation, die aus Ägypten raus ist, nicht ins gelobte Land hinein. Das ist harter Tobak, der hier steht. Den müssen wir so akzeptieren. Dem müssen wir uns stellen. Dem müssen wir uns unterwerfen. Das klingt so mehr als so schaler Beigeschmack, Komma, aber. Der Psalm 95 ist vielleicht nicht so sehr bekannt. Er wird aber weiter nochmal zitiert, in voller, also diese ja, so ein bisschen so schwierig wirkt, dieser letzte Teil, dieses letzte Drittel, wird in voller Länge zitiert im Brief an die Hebräer im Kapitel 3 und wird dann auch zitiert und wird ausgelegt im Brief an die Hebräer, wie wir es hier sehen, Kapitel 4. Doch wir, die wir im Vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Das ist das dritte Ziel von Worship, eingehen in die Ruhe Gottes, in eine geistliche Ruhe eingehen. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Darauf kann ich mich ausruhen, in gewisser Weise. Ich habe meine Ruhe, ich habe meinen Frieden mit Gott durch Jesus. Auch eine Stelle, die haben wir jetzt nicht auf der Folie. 1. Thessalonicher, Jesus allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Oder Johannes 3, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dieser Zorn, der im Psalm 95 ganz am Schluss steht, dieser Zorn Gottes, deswegen er sagt, diese Generation der Israeliten soll nicht in die Ruhe eingehen. Der Zorn liegt für dich und mich auf Jesus. Und du und ich, wir können in die Ruhe eingehen. Hebräer heißt es nicht nur, wir können, sondern wir werden zu der Ruhe gelangen, die Gott uns versprochen hat. Das ist eine wunderbare Ermutigung, dass du sagen kannst, ich bete Gott an mit Emotionen, ich singe vor ihm, ich tanze vor ihm, ich bleibe ein bisschen rum, bis ich heiser wird, wieso denn nicht? Ich unterwerfe mich ihm, ich anerkenne, dass alles durch ihn, von ihm, zu ihm geschaffen ist und ich gehe in, und auch ich gebrauche meinen Verstand auch und dadurch kann ich in diese Ruhe eingehen. Jetzt nicht, dass ich dann den ganzen Tag in der Hängematte rumliege, sondern dass ich aus, in der Ruhe liegt die Kraft, steht nicht in der Bibel, ist der Volksmund, dass ich weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich muss nichts mehr beweisen, ich beweise gerne noch was, habe immer noch gern Erfolg, mache mich immer noch gern hübsch, habe immer noch gern meine Ruhe, aber es ist nicht mehr so wichtig. Und wenn ich halt nicht meine Ruhe habe und wenn ich dann doch keinen Erfolg habe, weil das Kundengespräch daneben ging oder ich habe die Prüfung versemmelt oder so, ist das echt. Aber es ist kein Weltuntergang mehr, weil es nicht mehr an erster Stelle steht. Schließen möchte ich mit einem Wort von Jesus, wo die Ruhe auch wieder drin steht, auch wieder diese Beziehung zu ihm zu haben. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Oder in Luther, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Das möchte ich dir zum Abschluss zusprechen, dass du Ruhe haben kannst. Das ist nicht von mir, dafür bin ich als Typ auch viel zu hektisch, sondern von Jesus. Dass Jesus dir seine Ruhe geben kann, seinen Frieden nicht nur geben kann, sondern geben wird. Als Kind Gottes darfst du das in Anspruch nehmen, sollst du das auch in Anspruch nehmen. Das spreche ich dir zu als Ermutigung, auch als Aufforderung. Nimm es mit, knabber dran rum an diesem Psalm 95 oder gerade an diesem. Oder nimm das mit, lern es auswendig. Ich finde es wunderbar, diese Bibelstelle Matthäus 11, Vers 28. Ich, Jesus, sagt, ich werde euch Ruhe